Jo, hier ist das Politopia-Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin, hier bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Alles noch besser. Wir unterhalten uns heute übers Kino. Ja, da kann man sich sagen, was soll das, übers Kino im Radio unterhalten? Guckt doch selber ins Kino. Also, wir wollen uns ein bisschen unterhalten zum Thema Berger Kino. Als Frankfurter habt ihr das bestimmt schon mitbekommen. Da gibt's eine Kinobesetzung, muss man sagen. Da sind Leute, die sind da rein und machen da was. Ich habe zwei Gäste da, Kai und Natascha. Ich sag erstmal Hallo zu euch.
Hallo, guten Tag.
Ja, hallo auch.
Also, super, dass ihr da seid. Wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, was ihr da so gemacht habt, was da passiert ist. Ihr könnt uns ein bisschen aus erster Hand erzählen, was Sache ist. Und da wollen wir auch ein bisschen ergründen, was ist da passiert bisher, was kann noch passieren, was ist Stand der Dinge, wo kann es hingehen. Letzten Samstag ging es los, oder? Erzählt mal, was war passiert?
Genau, letzten Samstag um 14 Uhr haben wir das Kino selbstverwaltet wiedereröffnet. Also wir haben dann die Türen aufgemacht und haben so allen Bescheid gesagt, so also durch Pressemitteilung, durch Flyer, wir sind durch den Stadtteil gegangen, hey, das Berger Kino ist wieder offen, wir zeigen ab heute Abend wieder Programm, ist alles selbstverwaltet und auf Spendenbasis, kommt gerne vorbei und guckt Kino.
Genau, davor war 4 Jahre Leerstand. 4 Jahre Leerstand mitten in Bornheim, ein Ort mit den höchsten Mieten. Also einer der Orte mit den höchsten Mieten in Frankfurt, wo man auf der Fußgängerzone nur, keine Ahnung, Handyläden und Cafés sieht, aber keinen Ort, wo man sich hinsetzen und sich austauschen, also einfach nur reden und sich begegnen kann. Und die ein bisschen spannend, die Geschichte davor. Also die Geschichte davor hat auf jeden Fall auch noch was damit zu tun.
Okay, also das wollen wir natürlich auch hören, was davor passiert ist, weil das passiert ja nicht aus heiterem Himmel, dass man sagt, ach komm, heute gehen wir mal ins Kino, wir besetzen es. Nein, also das ist ja, da steckt ja was dahinter. Das Berger Kino ist oder war ja ein Programmkino, das war schon bekannt, die waren schon in dem, ich sag mal, in der Kinomechanik drin, also wenn man in den Vorschauen geguckt hat, was gibt's für Filme zu sehen, war natürlich auch das Berger Kino dabei, ja, eine kommerzielle Veranstaltung, die will ja auch sichtbar sein, aber die hatten ja doch schon eine ganz andere Auswahl als, ich sag mal, die Erstaufführungskino, wo man jetzt die riesen Mainstream-Blockbuster, was weiß ich, gesehen hat, sondern im Berger Kino gab es ja auch schon immer mal ein bisschen anderes Programm, also Spezialfilme oder in Originalfassung oder dann Sachen, die nur in der Reihe nur ein-, zweimal gezeigt wurden oder so. Ihr seid also jetzt dorthin gegangen und habe gesagt, wir wollen jetzt hier wieder Kino gucken. Das ist nicht akzeptabel, dass der Laden dicht ist. Wir wollen da, du hast ja eben schon gesagt, einen Platz haben, einen Raum haben. Wenn es eine Geschichte davor gibt, wie kamt ihr denn darauf, das machen zu wollen? Also, weil ein Kino, also man kann sich ja auch einfach zusammen mit Freunden oder auch mit mehreren Leuten zusammen hinsetzen, findet vielleicht auch irgendwie einen Veranstaltungsort und sagt dann, okay, wir haben hier einen Beamer, wir haben einen Computer, ist ja heute alles ein bisschen einfacher, und zeigen da was. Wie funktioniert das denn? Wie muss ich mir das vorstellen, dass ihr dazu gekommen seid, das Berger Kino sozusagen zu reaktivieren oder umzuaktivieren oder überhaupt?
Ja, jetzt reden wir über die Geschichte und ich würde sagen, da gibt es eine zweierlei Art von Geschichte, meinte ich. Einerseits die Geschichte des Berger Kinos und auch das Kulturvorhaben des ehemaligen, des jetzigen Pächters. Und einerseits die Geschichte vom Leerstand generell und von Besetzungen generell. Also wie kann man überhaupt auf die Idee, wie nutzt man Leerstand? Darf man Leerstand überhaupt nutzen? Das ist ja ein Tabubruch. Also diese zweierlei Arten von Geschichte. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr erzählen zu dem dieses Kulturprogramm, was an der Stadt angefragt wurde.
Genau, also das Berger Kino, das ist ja insolvent gegangen, so während der Pandemie und so, wie viele andere Kinos auch. Und das hat davor ja so Ewigkeiten zu Bornheim gehört. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte, 40 oder so, 40 Jahre oder so. Und viele BornheimerInnen verbinden damit einfach sehr viele schöne Kindheitserinnerungen. Das gehört für viele einfach zum Viertel dazu. So aus meinem persönlichen Umkreis habe ich das mitgehört und dann auch so Leute, die so einfach so vorbeikommen bei uns, die sagen uns alle, ah, es ist so schön, da hier wieder drin zu sein. Ich habe so viele Kindheitserinnerungen in diesem Raum. Es hat voll was gefehlt, als das nicht da war, und freuen sich einfach alle wieder hier zu sein und so dieses Ding, so dass so ein alteingesessener Kulturort für mit dem Menschen was verbinden verschwindet. Das ist ja nicht auf das Berger Kino begrenzt. Das ist ja so ein Trend in ganz Frankfurt, dass so
ein bisschen
lokale Kultur immer mehr verschwindet und so kulturelle Teilhabe einfach immer teurer wird und immer weniger Leute sich das leisten können und da wollte ein bisschen gegensteuern.
Das ist der Genau, aber es gab auch nicht nur einen Vorschlag für die kommerzielle Nutzung des Berger Kinos, sondern es gab auch, dass der Pächter an die Stadt gegangen ist und mit einem so alternativen Kulturvorschlag, ja hey, ich merke kommerziell, wegen Corona läuft es nicht, und dann hat sich an Magistrat oder eine Stadtteilrat,
genau, dann hat ans sich Magistrat ans gewendet. Magistrat und Ortsteil, Ortbeiratssitzung gewendet, der Pächter, und hatte da dann halt so 2021 so ein Konzept vorgelegt für so eine Nutzung als offenes Kulturzentrum und so. Das fanden in der Theorie auch alle ganz, ganz toll. So Magistrat hat gesagt, ist super. Ortsbeirat hat gesagt, ist super. Alle fanden es super. Aber dann wollte niemand das Geld dafür hergeben. Und dann stand das leer, obwohl alle super fanden, dass da wieder was rein soll.
Ich sehe, es hängt schon wieder am Geld. Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, Bornheim oder Bergerstraße, teures Pflaster. Dann ist natürlich die Frage, die sich geradezu aufdrängt, wenn es wirklich ums Geld geht und das vielleicht so eine Frage von Angebot und Nachfrage ist, also jetzt nicht von Vetterliswirtschaft, hier, ich habe da einen Laden, kannst du mal reingehen, weil du mein Vetter bist, sondern die Sache, wenn es da wirklich Mieten gibt, die aufgerufen werden und letzten Endes dann auch Vermieter sagen, naja gut, ich habe hier jetzt so ein Grundstück oder so ein Gebäude und da kann ich diese und jene Miete aufrufen, egal wer da reingeht, wenn ich das meiste Geld kriege. Mhm. So eine Verwertungslogik, die würde ja sagen, ja gut, und wenn das Kino leer steht, heißt das, entweder jemand kann sich das leisten, das leer stehen zu lassen, oder es findet sich niemand, der vielleicht den Preis bezahlen möchte, der vielleicht jetzt aufgerufen wird. Insofern ist das schon eine Frage, wenn ihr sagt, da gibt es einen Ort für Kultur, den man nutzen möchte, kann man sich denn da völlig frei machen, besonders wenn es auf der Bergerstraße ist, wo bekanntermaßen die Preise nicht ganz billig sind?
Hier ist die Frage, kann man sich davon frei machen? Ja, haben wir in den letzten 4 Tagen gezeigt, wie frei man sich davon machen kann.
Ja, genau, also man...
Also ihr seid da jetzt sozusagen noch drin. Um sich das vielleicht vorzustellen, bei einer Hausbesetzung an sich ist ja der Trick, da geht man in irgendein Gebäude, das leer ist, geht da rein und sagt, wir besetzen das jetzt. Ja, und dann, was weiß ich, hat noch ein bisschen was zu essen dabei, ein paar Schlafsäcke und zack, ist man da. Die Herausforderung, das haben wir auch schon festgestellt, ist ja nicht unbedingt da reinzukommen, sondern da drinnen zu bleiben. Also da rund um die Uhr Personal hinzusetzen, das dann auch werktagsvormittag sozusagen da ist und nicht dafür sorgt, dass der Vermieter mal kurz die Schlösser austauscht oder so. Das ist ja eine Herausforderung. Ist es bei euch jetzt genauso in diesem Fall mit dem Kino?
Also gerade kriegen wir das ganz gut hin, dass immer Leute da sind.
Ja. Viele haben auch Semesterferien.
wir sind so eine relativ große Gruppe an Leuten, die da so sehr viel Herzblut reinstecken und so bereit sind, da sehr viel zu sein. Und wir kriegen auch so, was so quasi dieses ganzen Teil von so Essen besorgen, Barschichten machen, putzen und so dieses Ganze, was über das bloße Dasein hinausgeht, super viel Unterstützung auch aus der Nachbarschaft, so selbst vormittags, wenn die meisten Leute arbeiten, sind auch immer so ein paar Leute aus der Nachbarschaft da, die dann da mit uns sind. Also das funktioniert eigentlich gerade gut.
Okay, also das ist so ein bisschen dieses Technische. Zurzeit geht das. Mhm. Am Samstag ging es los und natürlich in dem Kino kann man Kino gucken, also Filme gucken. was ist da passiert? Ihr habt dann Filme gezeigt, muss ich mir das so vorstellen, dass ihr sagt, wir machen jetzt hier ein eigenes Kinoprogramm, Leute kommt rein und guckt, oder was gab es zu sehen?
Nicht nur Kino, wir haben die Popcornmaschine angeschmissen, es gab selbstgemachtes süßes Popcorn und es gab am ersten Abend, glaube ich, einen Film über eine Hausbesetzung, das war ein französischer Film. Und danach gab es auch, wegen dem Feministischen Kampftag, 8. März, gab es einen Film über die Rote Zora zu sehen. Eine Gruppe, die früher bestand, eine feministische Gruppe.
Also ihr hattet ja...
Mit eigenen Beamern haben wir alles selber mitgebracht und das Equipment vor Ort nicht angefasst.
Ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, manchmal ein bisschen eine technische Sache, aber auf der anderen Seite, bei einem Kino hat man natürlich all das, was man für einen Kinogenuss braucht. Also Genuss in dem Sinne, dass man einen Film schick gucken kann. Das heißt, da ist ringsrum dunkel, da kann man mehr oder weniger bequem sitzen. Das heißt, das sind ja alles Faktoren, die manchmal ein bisschen bequemer sind als, zu Hause oder irgendwie.
In der Pupille. Nein, ich liebe die Pupille. Es tut mir leid. Shoutout an die Pupille.
Ihr habt da also ein paar Filme gezeigt. Was habt ihr denn da so gezeigt?
Genau, wir haben so erstmal die ersten Tage jetzt so unseren Fokus gelegt auf queere und feministische Filme. Wir haben ja auch am Samstag das Kino wieder eröffnet, weil am Freitag 8. März gewesen war. Feministischer Kampftag, auch bekannt als Weltfrauentag, wie immer man es nennen will. Und das hatten wir dann so als guten Zeitpunkt empfunden, um mit dieser Besetzung auch so queere und feministische Stimmen und Kultur so einen Raum zu geben, weil das halt auch so Kultur ist, die in so etablierten Kinoräumen und anderen Kulturräumen einfach unterrepräsentiert ist und die ja auch so in letzter Zeit so wieder immer mehr so attackiert werden, so durch den Rechtsruck und so. Und da wollten wir auch diese Gelegenheit nutzen, so für solche Kultur und für diese Filme so einen Raum zu schaffen, um das mal zu zeigen.
Mhm. Okay, inhaltlich, da würde ich gleich nochmal, hätte ich natürlich noch ein paar Nachfragen, aber jetzt erstmal so von der Abwicklung oder dem Kinoprogramm. Ihr zeigt also jetzt jeden Tag, zeigt ihr Filme, wann geht's da los oder bis wann geht das oder gibt's da ein Programm, kann man das nachgucken oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Kann ich ja mal kurz sagen. Genau. Gerade planen wir unser Programm noch tagweise, einfach weil wir gerade noch in einer sehr unsicheren Situation sind, wie lange wir bleiben können. Das posten wir dann immer morgens vom Tag auf Telegram, Instagram und ich glaube auch auf Facebook, was unser Programm ist. Wir stellen auch ein Schild vor das Kino, wo man es sehen kann und das läuft in der Regel so ab. Um 16 Uhr zeigen wir einen Kinderfilm. Und dann zeigen wir um 18 Uhr immer einen Film und um 20 Uhr einen Film. Und die Filme um 18 und 20 Uhr, die hängen in der Regel so thematisch so ein bisschen zusammen und haben ähnliche Themenschwerpunkte. So kann man sich das vorstellen.
Ah, okay. Und da kann man einfach hingehen und kann sagen, hier will ich mal gucken, was gibt's denn so?
Ja.
Gratis auf Spendenbasis.
Genau, alles auf Spendenbasis. Einfach vorbeikommen. Auch den Tag über, bevor wir Filme zeigen, ist das Kino schon offen und Leute können einfach reinkommen und sich die Kinoseele anschauen und ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Das finden viele Leute immer ganz, ganz schön.
Genau. Und jetzt wird es so ein bisschen dargestellt, wir sind die hier Betreiber des Kinos und die anderen sind die Kundschaft. Das ist natürlich die normale Rhetorik, in die wir verfallen. Aber jeder Mensch, der ins Berger Kino reinkommt, ist doch auch Mitgestalter und Mitbetreiber. Wir haben nicht nur das Kinoprogramm da hängen, sondern daneben auch To-Do-Liste, was wir brauchen und eine Wunschliste. Was hättet ihr gerne? Jeder bringt sich ein, schreibt eigene Wünsche auf und die Leute sehen, okay, da arbeiten Leute ein paar Schichten. Ach, was kann man helfen? Leute gehen auf einmal hinter die Bar, bringen Essen mit und räumen ein bisschen auf. Also wir haben keine Putzfrau, wir haben kein Personal. Der reinkommt, ist mit Betreiber. Jeder Betreiber ist auch Genießer.
Okay, wenn du sagst, jeder kann da mitmachen oder jeder trägt das auch mit. Das heißt, ich könnte da auch hingehen und sagen, hier, ich habe da eine super dufte Idee für einen Film, was weiß ich, können wir sagen, nächsten Freitag können wir gucken, habe ich das und das. Oder wie funktioniert das mit der Filmauswahl? Genau. Wie habt ihr das bis jetzt gemacht?
Also, für den Plenum. Genau, also natürlich haben wir so für die ersten Tage so erstmal so das im Vorhinein in unserer Gruppe abgestimmt, was da gezeigt wird in unserem Plenum. Und ansonsten, ja, hängt draußen eine Filmliste mit Filmen, die Leute sich wünschen können, die sie da gerne sehen. Wir wurden tatsächlich jetzt mittlerweile auch schon von sehr vielen so FilmemacherInnen aus der Region angeschrieben, die uns so gesagt haben, dass wir ihre Filme gerne zeigen können. Und wir haben jetzt einfach so eine lange Liste erstellt mit Filmen, die wir auf die wir irgendwie Zugriff haben, mit Filmen, die Leute gerne sehen wollen. Und daraus wählen wir jetzt dann so aus.
Du sagtest eben, es gibt ein Plenum, das heißt, es gibt im weitesten Sinne also eine Vollversammlung von den Leuten, die da aktiv sind und die überlegen dann, welche Filme sie reinnehmen oder nicht. Also die kuratieren das oder entscheiden dann letzten Endes, was da zu sehen sein kann.
Wir machen auch Donnerstag, also heute um 16 Uhr.
Heute um 19 Uhr ist
Bürgerplenum.
Auch Nachbarschaftsversammlung, wo dann einfach auch so... Ja, alle Leute aus der Nachbarschaft, die Interesse haben, da irgendwie mitzumachen in irgendeiner Form, also weil sie Ideen haben oder Aufgaben übernehmen wollen oder so. Genau, die können auch.
Ihr habt dann also ein zentrales Treffen, was weiß ich, einmal am Tag oder alle zwei Tage oder irgendwie. Ja. Und da kann man dann genau hingehen und sagen, hier, ich kann das und das beisteuern oder ich möchte den und den Film gerne zeigen oder so.
Ja. So absurd, dass wir das machen, aber so absurd, dass es nirgendwo anders gemacht wird.
Gut gesagt.
Okay. Gut, also ihr habt da ein bisschen jetzt einen Betrieb. Du sagtest eben, solange ihr da noch seid, es gibt da jetzt irgendwie eine Situation, dass ihr da in dem, also mit eurer Gruppe, die Leute, die da aktiv sind, dass ihr da in dem Kino drinne seid und Sachen zeigt. Bei einer Hausbesetzung, das riecht ja auch immer gleich nach Hausräumung. Also das ist ja ziemlich eng beieinander, weil der Vermieter sagt oder der Eigentümer sagt, nee, die will ich nicht, los, weg. Und dann kann der natürlich sein Anrecht auf sein Gebäude, das er besitzt, kann er natürlich auch umsetzen lassen. Also da kommt dann Polizei und trägt die Leute weg oder so. Bis jetzt ist es ja noch nicht dazu gekommen. Das heißt, der Vermieter ist da noch sozusagen noch nicht so klar entschieden. Es gibt einen Pächter, der da also drin sitzt und sozusagen eigentlich das Kino betreibt oder betrieben hat. Was ist denn der aktuelle Stand der Dinge aus eurer Sicht? Gibt da demnächst wieder Unterhaltungen oder Kompromisse oder Verhandlungen oder überhaupt Überlegungen, was da passieren kann oder nicht passieren kann?
Ja, ich kann einmal kurz erzählen, genau. Also es gibt zwei Besitzer, das sind die Brüder Steib, denen gehört das Gebäude. Und dann gibt es noch einen Pächter, den Metz, das ist der ehemalige Betreiber von dem Kino. Und genau, wir haben mit allen drei schon geredet. Das war am Samstag ursprünglich sehr hitzig gewesen. Genau, da hatte dann ursprünglich einer der Brüder Steib einen Strafantrag direkt am Samstag gestellt. Also Strafantrag ist quasi das, was die Polizei als Grundlage braucht, um überhaupt räumen zu dürfen. Aber dann hat er sich am Samstagabend doch nochmal umentschieden und gesagt, er will erstmal doch nicht die Polizei rufen, sondern erstmal noch mit uns reden und so hören, was wir so zu sagen haben und so. Da haben wir jetzt morgen einen Termin, um mal ein bisschen zu reden, zu gucken, wie es weitergeht. Und genau.
Okay, also es gibt eine Situation und da finden zurzeit auch noch Gespräche statt und da kann möglicherweise irgendwas bei rauskommen. Was da wirklich bei rauskommen wird, wer weiß. Ja, da gibt es verschiedene Seiten, die haben verschiedenes Interesse. Und meine Frage wäre jetzt, wo würdet ihr denn hingehen wollen? Was wäre denn für euch ein optimales Ding, das bei so einer Verhandlung rauskommen könnte? Im schlimmsten Fall heißt es vielleicht, wir können hier nicht weitermachen, wir müssen jetzt hier raus und entweder weigern wir uns oder wir weigern uns nicht. Aber im besten Fall kann es ja auch sein, dass da irgendwas passiert, oder? Oder was ist denn da eure Vision?
Genau, morgen sind ja Verhandlungen auch mit einem Mediator von der SPD, der im Bockenheimer Ortsbeirat sitzt, Bornheimer Ortsbeirat sitzt. Und das ist einfach... den Raum so offen wie möglich halten. Also so nah mit legalen Konzepten. Es gibt ja viele Kulturförderungspakete, die aber oft, wenn man vorher eine einzelne Person, der Besitzer, der Betreiber, sich ein Konzept überlegt, wie er oder sie die Welt versteht, was da jetzt hin soll, das klappt oft nicht. Das läuft oft in den Sand. Deswegen vorher finanzierte Kulturorte oder auch, ich schreibe auch selber viele so irgendwie oder arbeite bei Sachen, wo man Anträge schreibt vom BMBF oder so. Wenn man sich das vorher überlegt, hat das für die Menschen vor Ort oft selten einen Nutzen. So ist das. Und einen Ort zu öffnen und dieses Experiment zu machen, erstmal zu gucken, was, also einen bedürfnisorientierten Ort zu haben, was brauchen die Leute? Da, das ist schön zum Essen zusammenzukommen, es ist schön zum Reden zusammenzukommen, es ist schön für Jugendliche, wenn sie, also wenn ihr aus Bornheim seid und zuhört, dann wisst ihr, dann kennt ihr das Jugendhaus Heideplatz. Das ist jetzt echt ein bisschen eingeschlafen, weil die Honorarkräfte nicht mehr bezahlt werden. Ich war davor früher selber Honorarkraft da. Und da, die Leute, die das betreiben, sind sehr viele Jugendliche. Die kommen dann nach der Schule hin. Ich habe die gestern gefragt, was ist dieser Ort eigentlich für euch? Die haben gesagt, das ist unser Wohnzimmer, das ist unser Treffpunkt. Hier organisieren wir uns, hier treffen wir unsere Freunde.
Du hast eben von Konzepten gesprochen. Also Dinge, die man da vielleicht umsetzen kann. Und Konzept ist ja ein bisschen sowas wie eine Idee, aber auch mit einer Ausformulierung. So und so kann das funktionieren. Und am Ende sollte das so laufen können. Wie sehen denn die Konzepte aus, die ihr vielleicht euch überlegt oder die ihr gerne umgesetzt sehen würdet? Weil wenn ich das verstehe, sagt ihr, es geht um Konzepte oder um andere Konzepte oder da was zu machen. Wie sieht denn euer Konzept aus?
Lebens.
Ja, genau, wir sind eigentlich, das werden wir immer gefragt, was ist euer Konzept, auch gestern beim Ortsbeirat.
Sie ist nicht wichtig, unser Konzept ist nicht wichtig.
Genau, wir
den
sind
den Raum
doch,
so offen wie möglich zu halten.
Wir sind doch eigentlich nicht mit einem krassen Konzept reingegangen. Das war erstmal so, okay, wir öffnen diesen Raum, zeigen da jetzt Kino, Theater, was sonst noch kommt. Aber wir wollen jetzt nicht so sagen, das wird mit diesem Raum passieren, sondern wir öffnen das und dann holen wir die Nachbarschaft zusammen und dann soll so halt so organisch, so aus dem Stadtviertel heraus, von den Leuten, die daran Interesse haben, entschieden werden, was mit diesem Raum passiert. Denn wie Natascha ja auch gerade gesagt hatte, wenn so Leute dahin gehen und sagen, das und das und das und das passiert mit diesem Plan, dann funktioniert sowas aber nicht so richtig.
Aber jetzt, ich glaube eher auf Ihre Frage einzugehen, was Sie vielleicht schon wollten. In den Verhandlungen wollen wir uns ein bisschen daran orientieren, also das Konzept, was es gibt, kollektiv betriebenes Kino in Höchst.
Genau. Zum Beispiel
nicht kommerziell, kollektiv betriebenes Kino in Höchst. Wenn man so nah wie möglich halt bleibt an der Praxis, die wir gerade leben, mit Selbstverwaltung, mit wirklich, weil was, wenn da Obdachlose zum Essen hinkommen, dann kann man ja sagen, das ist ein kollektives Kino und keine Volkskantine. Oder wenn Jugendliche das betreiben wollen, dann sagt man, hey, das ist doch kein Jugendtreffpunkt, das ist ein, hier geht's um Kino. Nein, wir wollen irgendein Konzept, was nicht beschränkt, was einen offenen Raum, der gebraucht wird, nachdem gelächzt wird, einen dritten Raum, wie man es nennt, nicht beschränkt.
Dritter Raum, was soll da erste und zweite sein?
Dritter Raum, der erste ist der private, dein Wohnraum. Der zweite ist jeglicher kommerzielle Raum, in dem du entweder arbeitest oder konsumierst. Also Läden, Arbeit, zu Hause.
Genau, und dritter Raum ist dann so der Ort, wo man so Freizeit verbringt und sich trifft und halt einfach, wo man nicht wohnt und wo man nichts Kommerzielles macht. Das ist so ein Konzept aus der Stadtentwicklung, also, Stadtplanung.
Also sowas wie ein öffentlicher Raum, also jetzt Straßen, Parks, ja. Plätze oder so.
Eine Straße ist ein dritter Raum.
Allein, dass einem so wenig Beispiele einfallen, zeigt ja, dass wir einfach viel zu wenig dritte Räume in unseren Städten haben.
Ja.
Das heißt, das Konzept sagt, eure Vision sagt, das soll offen sein und das soll sich auch entwickeln können und das soll eventuell auch in ganz andere Richtungen gehen, die ihr jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habt, die aber vielleicht in irgendein Bedürfnis oder einen Bedarf adressieren und dadurch sich dann vielleicht ganz woanders hin entwickeln.
Genau.
Das heißt, wenn alle Leute sagen, ach Kino, komm, Kino ist doof, Kino brauchen wir nicht, Kino wollen wir nicht, wir wollen eher eine Halle für Tischfußballkicker haben, dann hieße das unter Umständen, dass er sagt, wir machen jetzt Tischfußball, also nichts gegen Tischfußballspieler. Das möchte ich jetzt
nicht sagen. Nein, ich liebe Tischfußball.
Ganz klar sagen. Das heißt, es gäbe da Möglichkeiten, da sozusagen auch sich in ganz andere Richtungen zu bewegen.
Ja, oder eher wollen die Leute eher Kinderprogramm, super intellektuelles Programm oder lustige Actionfilme, wo man einfach abschalten oder kann.
Für ja, alles. Wenn Leute uns einen Tischkicker bringen, kann da auch Tischkicker gespielt werden.
Okay. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Okay. Jetzt wäre mein Interesse, ein bisschen zu hören von euch. Warum macht ihr das denn überhaupt? Welches größere Ziel wollt ihr denn wirklich erreichen? Weil, also wenn ich nochmal von dem Kino ausgehe und von Kino gucken. Natürlich ist die Kinolandschaft sehr stark kommerziell dominiert. Kommerziell in dem Sinne, dass da Geld verdient werden soll. Das heißt, da gibt es eine profitorientierte Ausrichtung. Das heißt, die Kinos sind so gebaut und da werden diese Filme gezeigt, dass am Ende mehr Geld hängen bleibt, als jetzt da ausgegeben oder reingesteckt wurde. Was wäre jetzt wirklich die Richtung, euer Ziel, wenn ihr sagt, das soll nicht kommerziell sein? Wie sieht euer Ziel denn aus? Oder ist euer Ziel größer aufgehängt als jetzt nur die Frage des privaten, kommerziellen oder öffentlichen Kinos? Weil ich habe ja vorhin auch gehört, da geht es um Verwertung von Räumen und Geldern, die einen Preis bestimmen und was kostet was. Also ich höre ja schon so ein bisschen durch einen Gegenpol zu dieser kommerziellen Position, oder? Verstehe ich das richtig?
Okay. Ah, nee, ganz falsch verstanden. Wir wollen eigentlich richtig Asche machen mit dem Kino.
Ach so, ja,
gut.
Ja, nein,
Spaß,
okay,
Spaß.
Dann nächsten Freitag. Das und das.
Ja, ich glaube das nicht. Antikommerzielle haben sich schon ganz fein rausgehört. Da schwingt da so mit. Ja, ey, sag du. Und ich sag dann auch was zur Selbstverwaltung.
Ich würde auch sagen, genau, nicht kommerziell heißt halt einfach so, wir wollen keinen Gewinn machen. Wir wollen nicht, dass irgendjemand so wegen des Geldes da jetzt ausgeschlossen wird oder nicht daran teilhaben kann, weil so Kinotickets sind scheiße teuer geworden, so wenn man sich das jetzt mal anguckt. Und genau, das ist uns einfach wichtig.
Ja.
Also wenn ich mir vorstelle, ihr habt eine Vision, wie euch vielleicht auch eine Gesellschaft, ja, also wo Leute was zusammen machen, ihr habt da eine Vision, wie das vielleicht stattfinden kann, und dann würde ich jetzt mal diese Kinobesetzung als Ausdruck davon verstehen.
Ja.
Den Ausdruck sehen wir ganz konkret. Da kann man in die Bürgerstraße gehen und kann da reingehen und sich das angucken. Aber meine Frage wäre jetzt wirklich, das würde mich interessieren, was ist denn eure Vision, die euch dazu getrieben hat, also die veranlasst hat, dass ihr genau das macht? Was wollt ihr denn, was wollt ihr anders machen? Das Kommerzielle haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen.
Wir sind ein Kino wie jetzt andere in dem, dass wir Filme zeigen, aber wenn man eigentlich bei dem ersten Blick hinter die Kulissen guckt, wenn man fragt, wie läuft das eigentlich? Wer hat dir denn gesagt, dass du hinter die Bar sollst? Wer hat dir denn gesagt, dass du dich um die Technik kümmern sollst? Wer hat dir gesagt, dass du vormittags den Betrieb auflaufen sollst, ohne Geld? Leute machen das aus Überzeugung, und die Plenarstrukturen, die wir zum Beispiel haben, das ist alles auf dem Konsensprinzip, also man lässt sich gegenseitig ausreden. Es ist nicht hierarchisch. Das ist ein Ort, der in Frankfurt betrieben wird. Also nennt mir einen anderen, der nicht kommerziell, nicht hierarchisch betrieben wird und gut läuft. Ich habe die Leute gestern mal so ein kleines Interview geführt mit allen, weil oft kennt man nicht alle Leute da, einfach auch ein bisschen mit den Jüngeren gesprochen. Ich habe gesagt, wie funktioniert das hier? Warum funktioniert das alles hier? Und die haben gesagt, es basiert in erster Linie auf Vertrauen und auf Intuition für die Kapazitäten der anderen. Also eine ständige, selbstständige Einschätzung von Bedarf, was muss gemacht werden, und von Kapazitäten von sich und anderen. Das ist für mich Selbstverwaltung, das ist der Kern der Ideologie von Integrität, also Integrität des Zusammenlebens. Und mit dieser Integrität sind wir durch diese Stadt gegangen und haben gesagt, da steht ein Gebäude leer. Was ist da für ein Bedarf? Wie können wir den rausfinden? Wir wissen ihn nicht. Wir müssen es rausfinden, indem wir... Was braucht dieses Gebäude? Ein Kino muss nicht besessen werden, es muss betrieben werden. Und mit diesem Blick für Bedürfnisse und Kapazitäten laufen wir durch die Welt, gucken uns unsere Freunde an, gucken uns das Kino an, gucken uns die Stadt an.
Also du sagtest hierarchiefrei. Das heißt, es gibt jetzt keine festgelegten ich sag mal, nicht Befehlsstrukturen, aber Kommandoketten, also dass bestimmte Leute was entscheiden und andere können das dann umsetzen. Das gibt es nicht.
Das überhaupt gibt es nicht. Es gibt keinen Chef, nicht. Wir wählen keinen, wir ernennen keinen, keiner ernennt sich. Wir reden miteinander wie Menschen.
Ich bin da natürlich auch mal ein bisschen skeptisch, weil wenn ich mir vorstelle, da kann man sich natürlich zusammensetzen und jeder will was machen und jeder will was anderes machen, dann ist das natürlich unter Umständen ein bisschen mühselig, da auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner, du hast ja gesagt Konsens, also auf eine Übereinstimmung zu kommen. Und unter Umständen kann das ja auch schwierig werden, wenn da Leute sind, die sich wirklich nicht einigen wollen in manchen Punkten, dann kann das ja auch, ich sag mal, so eine Gruppe auch lähmen. Das heißt, das ist eine Herausforderung, dass man da auch, das behaupte ich jetzt mal als Hypothese, dass man da auch Regeln braucht, wie zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden. Sagt ihr, okay, wir geben uns da Regeln, dass wir wie wir zu bestimmten Entscheidungen kommen? Oder ist es wirklich so, dass jeder sich mit jedem auseinandersetzen kann und muss und dann sozusagen nur der allerkleinste Nenner übrig bleibt?
Also genau, ich würde sagen, so dieses ständige Aushandeln und Ausdiskutieren, das ist so unser Kernpunkt. Dann setzen wir uns halt zusammen, dann reden wir. Es dauert lange, es kann auch Probleme, aber auch so jede andere Entscheidungsfindung hat Probleme. Auch wenn jemand gewählt wird und dann sagt, wir machen das jetzt so dann, und die anderen das scheiße finden, dann kommst du auch zu Konflikten. Und wir finden, das ist einfach besser zu lösen, wenn man sowas einfach komplett vermeidet, so dieses von oben herab, und dass solche Konflikte, die immer entstehen, einfach einfacher zu lösen sind, wenn es ausgehandelt wird. Und genau, natürlich, wenn Leute sich irgendwie übergriffig oder diskriminierend verhalten, dann sind die da schon nicht willkommen, dann werden Leute da schon ausgeschlossen. Aber ansonsten, das ist dann auch etwas, was wir ausdiskutieren, ab wann genau gilt etwas für uns als übergriffig oder diskriminierend. Das ist dann auch etwas, das ausgehandelt wird. Aber so an sich ist schon, wir diskutieren das alles aus. Es gibt hier keine Hierarchien. Das Ding, das wir so leben wollen.
Ja, ich glaube auch, das macht es einfacher, dass wir eben, wenn man keine Macht hat, dann kann ich auch, also niemand wird von mir jemals etwas wollen, was ich nicht machen will. Also das ist gar nicht in unseren Konzepten mit drin. Ich glaube, oft gibt es so große Streite, wenn ich sage, ich bin hier, ne, ich bin der Vorsitzende und ich will, dass du etwas machst, was ich will, was nicht deine Idee war. Wenn jemand etwas durchsetzen will, wie, oh, ich mache jetzt so und so ein Schild und dann hänge ich es auf, dann alles nach Kapazitäten. Also möchtet ihr ein Interview geben im Radio? Ja, geht nach Kapazitäten. Möchtet ihr einen Ortsbeirat eine Rede halten? Genau, geh nach deinen Kapazitäten. Man vertraut sich und es gibt halt einfach niemals diese Prämisse, dass ich etwas wollen kann, was die ganze Gruppe machen soll. Und das ist so ein Grundkonsens, mit dem wirklich sehr viele Probleme ausgeschaltet sind.
Ja, ich glaube, das ist gut zusammengefasst, dass das so eins ist, dass wir haben so niemand wird von der Gruppe gezwungen, etwas zu machen, was man nicht machen will.
Ja.
Gut, aber es gibt ja trotzdem schon immer Herausforderungen, Zugang zu beschränkten Ressourcen oder Zeit oder so, wo es dann schon irgendwann eine Entscheidung geben muss. Wer macht das jetzt? Wer kann das machen? Wird diese Idee verfolgt oder eine andere? Wenn natürlich jeder irgendwie loslegen kann, dann sagt uns ja ein bisschen Erfahrungswert, dass nicht jeder Mann, jeder Frau so kompetent ist, auch eine Idee bis zur kompletten Umsetzung dann auch umzusetzen. Und dann bleiben Sachen unterwegs liegen, oder?
Ach, deswegen machen wir ja Sachen als Gruppe. Also wenn Leute Lust haben, irgendwie was zu machen, aber so sagen, hey, ich habe da noch nicht so Erfahrung drin, dann können andere Leute dazukommen und das erklären. Und
mit diesem Erfahrung, Wissen, das ist auch immer sehr wichtig, sozusagen das Skillshares zu geben. Also worauf wir als erstes immer achten ist, wer kann was und wie kann das so schnell wie möglich an so viele Leute wie möglich weitergegeben werden, die wollen, dass da nicht auch ein Machtungleichgewicht entsteht, in dem Leute Wissen anhäufen. Also wir sind uns diese ganzen Sachen, die wir eigentlich abbauen wollen, natürlich so sind die auch noch in uns drin und die sind bewusst und wir arbeiten alle so wohlwollend zusammen daran.
Du hattest eben gesagt, als Gruppe oder wir in der Gruppe, Diesen Begriff zu verwenden bedeutet ja auch im weitesten Sinne, dass das eine Gruppe ist, die vielleicht sehr unscharfe Ränder hat oder sehr scharfe, genaue Ränder hat. Aber es gibt oft ein Innen und ein Außen, also innerhalb der Gruppe oder außerhalb der Gruppe. Wie sieht denn das bei euch aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich würde sagen, natürlich ist so im weitesten Sinne so diese Gruppe so alle Leute, die Bock haben, bei diesem Kino was mitzugestalten und Lust haben, irgendwie mitzuhelfen und da zu sein und bei unseren Besprechungen zu sein. Das ist so der weiteste Teil der Gruppe, würde ich sagen. Das ist dann so, natürlich, wenn man diese Gruppe enger fassen will, gibt es dann natürlich irgendwie nochmal so diese Leute, die dann halt irgendwie so da
bisschen mehr Erfahrung haben, glaube ich.
Bisschen mehr Erfahrung haben. Und
ein bisschen der Kern.
Genau, aber so an sich, ich könnte jetzt nicht sagen, wo die Gruppe aufhört.
Ich könnte es auch nicht sagen. Ich glaube, durch Freunde auch, ich habe das Gefühl, so alle Leute, die ich kenne, die vorbeikommen, weißt du, wo man auf Unterstützung zählen kann, ist das schon Gruppe. Die Leute, die uns Essen liefern, die Ader-Kantine war das auch Teil der Gruppe, man weiß nicht. Aber ja, grob, wenn du zu den Plänen kommst, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, wenn du Bock auf das Projekt hast. Ja, genau, aber ich glaube, wir als Gruppe, wenn man so einen ranfassen will, ist Leute, die diesen Grundkonsens fühlen. Dieses, wir wollen hier nichts Hierarchisches aufbauen, wir wollen hier nichts Kommerzielles aufbauen, wie wir es draußen kennen, sondern wir haben ein bisschen die Analyse, dass eben dieses immer stetig hierarchisch-kommerzielle den Spaß, das Leben aus Sachen nimmt, das Wohlwollen, die Integrität aus Sachen herausnimmt und dass wir hier einfach einen anderen Ort schaffen wollen.
Also mit der Gruppe, ich sage ja auch gar nicht, dass eine Gruppe immer scharfe Ränder haben muss, also dass es hier einen Mitgliedsausweis gibt und den hast du oder hast du nicht und da bist du dabei oder nicht, sondern es ist ja dann auch immer eher eine Frage, wie die Gruppe sich auch selbst definiert, also wie sie auch die Ränder selber sieht. Aber ihr habt das ja eben schon ein bisschen versucht zu beschreiben. Jetzt in dem Zusammenhang ist auch der Begriff querfeministisch genannt worden, beziehungsweise, wie ich das richtig verstehe, seht ihr euch auch so, beziehungsweise seht ihr, dass da Ideen sind, die aus dieser Ecke, aus dieser Ideologie, aus dieser Richtung kommen. Mein Interesse wäre jetzt erstmal, vielleicht ein bisschen genauer zu verstehen, was das heißt und was das sein soll. Also was sind denn wirklich diese Ideen oder Wertvorstellungen, die mit so einer Ideologie auch verbunden sind? Oder wie würdet ihr das am ehesten definieren? Also wenn ich höre, okay, wir geben uns hier so eine querfeministische Ausrichtung, was bedeutet das denn?
Also ich würde sagen, wir sind queer und feministisch, das ist noch ein bisschen was anderes als Queer-Feminismus, weil Queer-Feminismus so eine sehr eng gefasste ideologische Tradition ist, die mit so ganz viel bestimmter Theorie und so verbunden ist und deswegen sagen wir immer eher so queer und feministisch, aber so, ich würde sagen, das ist dann im weitesten Sinne einfach, dass wir halt so sagen, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und dass wir halt uns dafür einsetzen, dass diese patriarchalen Strukturen abgesetzt werden, dass es eine Gleichberechtigung aller Geschlechter und aller Sexualitäten gibt und dass das auch Stimmen sind, die wir hier so vermehrt hören wollen, denen wir so den Vorrang lassen wollen. So Cis-Typen werden, kann man in genug anderen Räumen reden hören. Wollen wir so ein bisschen.
Ja, um das vielleicht nochmal, wenn wir schon beim Definieren sind, was meinst du mit Cis-Typen?
Männer, die nicht trans sind.
Männer, die nicht trans sind. Das heißt, okay, und was heißt trans zu sein?
Trans zu sein heißt einfach, sich dem Geschlecht, dem man bei der Geburt quasi zugeordnet wurde, sich nicht zugehörig zu fühlen. Das ist so die Definition, die ich verwenden würde.
Ah, okay. Also zu fühlen, das heißt, das ist eher eine Genderfrage und nicht eine Geschlechtsfrage.
Ja. Genau, das ist eine Genderfrage und nicht Geschlecht. Also genau, da gibt es im Englischen ja diese praktische Unterscheidung, die wir leider im Deutschen nicht haben, zwischen so Gender und Sex, wo Sex dann quasi das Biologische ist und Gender dem Geschlecht, dem man sich zugehörig fühlt.
Das kurz so Society's Construct.
Ja. Du hattest eben gesagt, das Patriarchat, habe ich das richtig verstanden? Ja. Das findet eurer Ansicht nach noch total statt?
Ja.
Ja, ich mag so polarisierende Fragen. Ich finde, man kann damit gut einsteigen. Ich glaube, ich würde gern einerseits eine Diskussion öffnen mit, wir brauchen Feminismus nicht mehr, es gibt kein Patriarchat, aber genauso mit, brauchen Feminismus mehr denn je. Ja, auf eine subtilere Weise als, es gibt kein Frauenwahlrecht. Man kann auch so von Kontinuitäten reden. Also wenn man sich, keine Ahnung, den Gender Pay Gap anguckt oder dass Frauen immer noch mehr Hausarbeit machen oder auch viele Sachen, die nicht in Statistiken festgehalten sind. Also wenn man sich bei...
Einfach die unglaublich hohe so Anzahl von häuslicher Gewalt, die Frauen erfahren.
Ja, vor allem während Covid und sowas. Aber auch wenn man sich einfach im Freundeskreis umhört, wie... Ja, wie, naja, ja, jetzt, ich finde jetzt, auf Statistiken zu verweisen, ist immer so ein bisschen kalt und dann ist es so ein abstraktes, wo man auch auf einer abstrakten Ebene, okay, guck mal, aber guck dir den Gender Pay Gap an, das kann man auch so und so lesen und da. Aber wenn man auf persönliche Geschichten geht oder so, das wird jetzt auch fürs Radio ein bisschen zu persönlich, ja. Aber die Erlebnisse und Schicksale von Frauen, die ich kenne, sind schon sehr nah mit der Sozialisierung als Frau verbunden. Also was du zu tun hast, wie du zu sein hast, wie du was du zu sagen hast. Also die Sozialisierung klingt sehr viel mit und ist meiner Meinung nach, unserer Analyse nach, auch verantwortlich für viele so jetzige Probleme, I guess. Oder einfach nur langsam abbauen, auch so ein bisschen... Queere Leute, man sieht sich als Vorwärtsdenker. Queere Leute sind sehr fortschrittlich, meiner Meinung nach, indem sie komplett auf dieses, was ist eigentlich Geschlecht, was ist eigentlich heiraten, gucken wir uns das geschichtlich doch mal an. Das ist eigentlich, das ist der komplette Schwurbler-Kram. Warum sollte man das machen? Also die hinterfragen Sachen auf so eine grundsätzliche Art, aber leben ist gleichzeitig auch. Also leben auch diese Hinterfragung. Was einfach sehr befreiend ist. Wir haben, glaube ich, letztens einen queeren Film gesehen. Da ging es um Kunst, also um queere Kunst, queeren Punkrock. Und die Leute haben sich einfach so unzuordnungsbar angezogen, dass diese Musik gar nicht mehr kommerzialisierbar war. Es wurde eine Subkultur, die zu schwer zu kommerzialisieren ist. Also damit zu spielen, das ist meine Interpretation. Ich kann absolut nicht für keinen anderen sprechen. Ne?
Also wenn ich dich richtig verstehe, du hast jetzt verschiedene Dinge angesprochen, ist ein traditionelles Rollenverständnis, zum Beispiel auch, also jetzt zwischen Männern und Frauen, eine Rollenverteilung, die bestimmte, ich sag mal, Möglichkeiten eröffnet oder auch einschränkt, die ist aus deinem, und zum Beispiel in sowas sich äußert, dass es da so eine Institution wie eine Verheiratung von Leuten, das heißt, wenn der Mann und Frau sagen, wir wollen was zusammen erreichen, dann tun wir was zusammen und das wird jetzt ein bisschen formalisiert. Also ja. So kann man ja eine Ehe auch bezeichnen. Das ist für dich jetzt, da sagst du oder da sagt ihr, ich will das jetzt gar nicht mal an dir festmachen.
Kannst du ruhig.
Sondern da ist jetzt also die Idee zu sagen, das taucht nichts mehr. Das bringt uns nichts, das wollen wir nicht haben. Oder wie?
Das kann, würde ich niemals sagen, das wollen wir. Nö. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann aber sagen, ich finde es sehr fortschrittlich, zu hinterfragen, was uns das eigentlich bringt und einfach zu fragen, was, wenn wir das nicht machen? Wie gestalten wir unsere Beziehungen, wenn es nicht vertraglich festgelegt ist? Was öffnen sich da auf einmal für Möglichkeiten? So, das Menschsein ist nicht definiert durch Verträge, die zwischenmenschlich erfolgen können. Also ich kenne viele auch nicht verheiratete Leute, denen geht's gut. Ich muss, ist jetzt ein bisschen eine harte Sache zu droppen, aber ich kenne fast keine verheiratete Frau, die glücklich ist. Alle im Radio, ich werde so viel Hate bekommen, es tut mir so leid.
Das mag sein und die Frage, wann ist man glücklich oder nicht, das ist noch eine andere Frage. Möglicherweise hängt das mit dem Verheiratetsein und der Ehe hängt das zusammen, vielleicht auch nicht, weil wenn du vielleicht, was sagt die Kontrollgruppe, wenn du
die
sagst,
die unverheirateten Frauen, kann ich mich mehr mit identifizieren, ehrlich gesagt.
Nicht. Also insofern haben wir da also jetzt eine Frage. Ja. Du willst was sagen?
Nein, ich hätte nur nicht gedacht, dass ich so ein bisschen was Härteres bei diesem Radio X-Beitrag droppe. Ich dachte, wir reden jetzt generell über Besetzungen und Selbstverwaltungen. Aber natürlich, wir reden über queerfeministisch. Nee, ich wundere mich auch selber, dass mir das Thema ein bisschen unangenehm ist.
Ist es das? Weil die Frage, ich würde eher die Frage stellen, du hast in der Gesellschaft jetzt verschiedene Leute. Männer, Frauen zum Beispiel, ja. Das ist eine Möglichkeit, sich zu orientieren. Die haben bestimmte Eigenschaften. Also es gibt jetzt, ich sag mal, biologische Eigenschaften, die verknüpft sind. Es gibt, was weiß ich, Männer sind durchschnittlich stärker oder ja, zum Beispiel. Es gibt andere Eigenschaften, die sind damit nicht verknüpft. Und es gibt auch bestimmte Eigenschaften, wo wir als Gesellschaft auch schon vor längerer Zeit festgelegt haben, da soll es keinen Unterschied geben. Also zum Beispiel jede Stimme zählt genauso viel bei Wahlen. Ja, das ist ein Menschenrechtskonzept, dass du natürlich sagst, okay, wir sind da gleichberechtigt. Ja. Du findest nicht, dass das so ist, so wie das ist?
Nee, sie haben gesagt, wir als Gesellschaft haben das festgelegt, aber so aus den geschichtlichen, also ich glaube, die Frauen haben eher dafür gekämpft. Ich glaube nicht, dass da sich zusammengesetzt wurde mit Männern und da irgendwas beschlossen wurde. Da wurde gestreikt, da wurde gekämpft, da sind Leute ins Gefängnis gekommen, da wurden Leute verprügelt.
Du meinst, dass ein allgemeines Wahlrecht eingeführt wurde, weil ich sag mal, auch hier in Deutschland hatten wir ja noch vor, was weiß ich, 100 Jahren oder ein bisschen mehr, hatten wir ja auch eine Situation, dass da nicht jede Stimme gleich gezählt hat. Da haben dann reiche Leute, deren Stimme hat mehr gezählt, arme Leute oder Arbeiter, deren Stimme hat nicht so viel gezählt, arme Frauen, deren Stimme hat auch nicht gezählt. Das heißt, es war eher eine Frage des Vermögens und des Standes. Also das Standeskonzept war ja noch wichtig, also in der Kaiserzeit. Aber da war es ja nicht nur eine Frage, dass jetzt Frauen wählen dürfen, sondern auch, dass arme Leute wählen dürfen. Ja. Das heißt, natürlich gab es da Veränderungen, die mit massiven, ich sag mal, Konflikten einhergingen. Also das kam nicht von über Nacht oder weil jetzt die etablierten Stände, die einer Stimme 10.000 Arbeiter gleichsetzen konnten, dass sie gesagt haben, ach ja, das machen wir jetzt mal anders.
Ich würde auch sagen, es hat sich natürlich verändert. Wir haben so mittlerweile auf dem Papier, wie es so, alle Stimmen ziehen gleich, aber ich würde sagen, so Kontinuitäten ziehen sich bis heute durch. Wir haben bis heute sehr viele Menschen in Deutschland, die einfach kein Wahlrecht haben, weil sie zugezogen sind oder halt irgendwie migrantische Geschichte haben. Und wenn man jetzt mal so auf die Metaebene geht und sich das irgendwie mal so abseits anguckt, so davon hat man formales Wahlrecht oder nicht, würde ich jetzt auch mal sagen, so. Man könnte jetzt sagen, die Stimme von so einem reichen Lobbyisten, der ein paar hundert Millionen hat, um sich mit Bundestagsabgeordneten zu treffen, zählt schon mehr als die Stimme von so einem Durchschnittsbürger, könnte man jetzt sagen, wenn man es mal aus dieser Perspektive betrachtet.
Das ist natürlich ein Problem, dass da verschiedenste Leute versuchen, verschiedensten Einfluss zu gewinnen oder auszuüben. Natürlich ist die Frage von Leuten, die hier wählen dürfen, ich meine, ihr kennt den Spruch, alle Menschen sind Ausländer, also fast überall. Das heißt, wenn ich als Deutscher mit einem deutschen Pass woanders hingehe, vielleicht auch außerhalb der EU, dann werden die sagen, nee, du wirst jetzt hier erstmal nicht wählen. Das heißt, das ist keine exklusive Situation hier in Deutschland oder für deutsche Leute mit Pass oder nicht, sondern das ist ja weltweit eine Situation. Manche Länder oder manche Gesellschaften haben vielleicht entschieden, dass sie das ein bisschen liberaler handhaben und manche sagen, wir machen das hier völlig strikt, oder?
Ja, wir müssen, ich glaube, einfach gucken, so wozu das führt. Ich glaube, es zu bewerten aufgrund von, wie macht man es woanders? Ja, dann sagt man, woanders macht man es so, woanders macht man es so. Das ist vielleicht ein bisschen eine Relativierung. Aber so, wozu führt das? Das führt dazu, dass Leute, die hier wohnen, und wenn man sich auch die Gesetze anguckt, unter denen migrantische Menschen dann so arbeiten müssen und sowas, also vor allem, jetzt geht es ein ganz anderes Thema als das Dings, aber wie man Wohnungen bekommt, Zum Beispiel, sagen wir dieses Beispiel, Wohnungen bekommen Wohnraum. Wenn migrantische Menschen benachteiligt werden, an wen wenden die sich? Wer sind deren Repräsentanten? Also wen interessiert es dann auf dem Wohnungsmarkt? Wo ist der Repräsentant im Parlament, der sagt, hey, da ist ein Problem, migrantische Menschen werden auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt. Wo wird das gespiegelt? Nirgends. Also es gibt einfach keinen, es ist ein Repräsentationsmangel. Also genau, also woanders wird es auch so gehandhabt. Und ich glaube, wenn ein Deutscher auswandert oder ins Ausland zieht, ist es was anderes als dann, wenn jemand hierher flüchtet.
Ist es das? Ist das wirklich was anderes?
Also Migration ist ja gewählt.
Ist das nur deswegen
gewählt,
was anderes, oder? Weil der vielleicht mehr Geld hat? Oder ist das?
Ja, ich glaube deswegen. Sie haben vorher auch Klasse angesprochen und sowas. Das mit dem Wahlrecht und Klasse. Wir reden über Kontinuitäten aus Klassenzeiten.
Und Menschen, die aus Deutschland migrieren, die müssen ja in der Regel nicht flüchten. Also wir haben ja so geflüchtete Menschen hier in Deutschland, die dann halt so unter widrigsten Bedingungen herkommen, so an der EU-Grenze, wenn sie Pech haben, sterben, wenn sie Glück haben, nach Europa kommen und hier dann noch mit diskriminierendsten Gesetzen zu tun haben, die sie wieder abschieben wollen über Drittstaaten und sagen, ja nee, in deinem Heimatland ist doch
AfD kein Rising. Glück. Okay, wir gehen ein bisschen vom Thema, gell? Aber das, aber dahin kommt's. Also wir haben Angst vor dem Faschismus. So, ich sag ehrlich, es war zwangsweise, dass wir mit dieser Besetzung und Feminismus auf das Thema Faschismus und Rechtsruck in Deutschland kommen.
Wir hatten auch schon also zwei rechte mal, Leute zu Besuch, die uns gesagt haben, sie kommen wieder.
Vielleicht nochmal, weil ihr das nochmal ansprecht, also die Frage des Feminismus und des Queertums oder wie soll ich das nennen, der queeren Einstellung. Ich bin da noch ein bisschen ratlos. Ihr habt das versucht, getrennt, aber sozusagen nebeneinander darzustellen. Wenn ich mich umhöre, kriege ich schon mit, dass zum Beispiel von der LBTQ, was weiß
LGBTQ?
Ich, da gibt es ja verschiedene Kombinationen, mhm. dass es da inzwischen viele Feministinnen gibt, ja. die sagen, das T und das Q, also die Trans und Queer, die machen nicht das, wie was wir eigentlich wollen. Die haben sich da dran gehängt und mit denen wollen wir eigentlich nicht wirklich was zu tun haben. Die vertreten nicht die Interessen von Feministinnen, sondern die haben da eine eigene politische Ideologie, die sie gar nicht, die sozusagen auch so gar nicht zusammenpasst. Ist das für euch aufgelöst oder sagt ihr, bei uns gibt es jetzt nur einen Feminismus, der auch die Queerseite völlig integriert hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Jetzt gehen wir hier voll in die Theoriegeschichte.
In die Materie. Es gibt 10.000
um die Definition, um genau. zu verstehen, was da passiert.
Wollen wir vielleicht für die Zuhörer erstmal, was ist queer?
Erzähl doch mal, gesagt. Was ist aus deiner Sicht queer?
Queer, das ist, glaube ich, das ist auch so ein Wort, das jeder anders definiert. Aber wir würden sagen, so queer ist so jeder und jede Person, die sich nicht so diesen klassischen, so heterosexuell dem Geschlecht, dem du bei der Geburt zugeordnet wurdest, die sich dem in irgendeiner Weise nicht zugehörig fühlen und da irgendwie rausfallen aus diesem Muster.
Mit queer und nicht binär, wie steht das im Zusammenhang?
Ja, ich würde sagen nicht binär, also Leute, die sich keinem der beiden Geschlechter, also weder Mann noch Frau zugehörig fühlen, das gehört auch zu queer, würde ich dazu sagen.
Nochmal zur Definitionsfrage. Also verstehe ich richtig, dass du eigentlich eher von dieser wahrgenommenen Frage, also eher von dem Gender redest.
Ja.
Wenn wir von Geschlechter reden, dann können wir ja darüber reden, was weiß ich, welche Fortpflanzungsorgane jemand hat.
Wir reden nicht
hat.
Von Fortpflanzungsorgane.
Redet ihr nicht? Ist das kein
Nein, aber nee, wenn es um Queerness geht, dann...
Ist das kein Thema? Also
dann ist es das Unwichtigste, weil so, also...
Du kannst nichts daher ableiten. Also du kannst nichts daher ableiten, dass man einen Uterus hat. Ich kann auch genauso wenig, wie du davon her ableiten kannst.
Das kannst du
doch
nicht ableiten von.
Oder eine.
Also das ist auch wieder so dieses Ding, wie so Geschlechter.
Charaktereigenschaften, Bedürfnisse.
Was kannst du davon nicht ableiten?
Was kann man davon ableiten?
Also ich würde sagen, man kann davon nicht ableiten, welchem Geschlecht jemand zugehörig ist. Einfach, weil das wurde ja vorhin schon mal erwähnt, was ist ein Geschlecht? So Mann und Frau haben immer so bestimmte durchschnittliche Eigenschaften und Merkmale und das zusammengenommen ergibt dann so diesen Geschlechtsbegriff. Aber das passt ja auch nicht so ganz. Es gibt immer Leute, die da rausfallen. Wenn man jetzt sagt, alle Frauen haben einen Uterus, es gibt auch Frauen, die aufgrund von Operation oder irgendwas anderen keinen Uterus haben. Oder auch so, wenn man das jetzt irgendwie festmacht an so, was im Sport immer versucht wird. So, Frauen haben so ein Hormonlevel, Männer haben so ein Hormonlevel. Es gibt ja so Sportarten, die so Angst hatten, dass so Transfrauen jetzt irgendwie mit Frauensport kaputt machen oder so und deswegen versucht haben, festzulegen, okay, Leute, die höher als dieses Testosteron-Level haben, dürfen nicht in der Frauenliga mitspielen. Und da sind dann auch Cis-Frauen, also Frauen, die als Frauen geboren wurden, rausgefallen, weil die teilweise ein höheres Testosteron-Level als dieser Durchschnitt haben. Also du kannst sagen, durchschnittlich ist, hat dieses Geschlecht dieses und dieses Merkmal, aber du wirst immer Menschen haben, die auch nicht queer sind, die trotzdem nicht in diese Merkmale passen. Deshalb, davon lässt sich eigentlich gar nichts ab.
Naja, wenn du jetzt sozusagen hier von, ich sag mal, von Mengenverhältnissen, also Anzahl von Leuten in der Gruppe sprichst, dann ist es ja schon so, ich gehe davon aus, ihr widersprecht nicht. Wenn ihr widersprecht, dann müsst ihr widersprechen, dass erstmal sehr viele Personen sich als dem Geschlecht, dass sie, dass ihnen innewohnt, sozusagen auch als Gender mehr oder weniger verbunden fühlen. Das heißt, wenn da jetzt eine Frau ist, die biologisch mit ihrem Geschlecht als Frau definiert werden kann, dass die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eine Gendervorstellung davon hat, sei es jetzt, dass sie sich entwickelt hat oder dass sie auch ihr anerzogen wurde, dass sie sich sozusagen auch als Frau fühlt. Was immer das jetzt auch erstmal heißen möchte. Ja, ja, ja. Dass es Leute gibt, die da eine andere Vorstellung haben, das war ja immer schon so. Also das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Und außerdem ist es aber auch so, dass das nicht so viele Leute sind. Also der Großteil der Bevölkerung oder in der Gesellschaft ist schon als heterosexuell einzustufen, so, oder?
Ja, jetzt geht es wieder in diese Richtung. Gebt ihr nicht nur sehr einer winzigen, verrückten Minderheit eine Stimme, aber ich möchte darauf eingehen, was Sie davor gesagt haben als Definitionsfrage. Es gibt viele Leute, die als Frauen geboren sind, die, die d'accord gehen, also die denen es anerzogen wurde und die so d'accord gehen mit dem, was auch die Gesellschaft von ihnen sagt. So, ja, und dann haben sie gesagt, die sich mit dem Geschlecht, die sich zugehörig fühlen. Und ich weiß nicht, wie dieses sich wie eine Frau fühlen, wie das sich anfühlen soll in meinem Körper. Ich weiß, wie sich ein Kribbeln anfühlt, ich weiß, wie sich Hitze anfühlt, ich weiß, wie sich Freude und Angst anfühlt. Aber was soll das sein? Und das wird so oft benutzt, doch keiner kann mir es erklären. Wie fühlt es sich an, eine Frau zu sein?
Ja, wir haben vorhin schon ja gehört, dass die Frage einer Gender-Identität natürlich auch mit der eigenen Wahrnehmung oder mit einem eigenen Gefühl zu tun hat. So habe ich das verstanden, ja. Oder?
Und ich, das ich frage jede Frau, die ich kenne, die sagt, wie fühlt sich an, eine Frau zu sein? Also das kommt aber selten von Frauen, das kommt eher von Männern. Wenn ich Frauen sage, wie fühlt sich an, eine Frau zu sein, dann sagen die, wenn andere dich Leute dich als Frauen wahrnehmen, spiel das aus. Also so nehmen dich andere Leute wahr. Wenn ich Frauen frage, wie fühlt sich an, eine Frau zu sein, dann gehen sie immer auf die Wahrnehmung der anderen. Aber Männer wollen mir oft einreden, ja doch, doch, es gibt dieses Gefühl, sich wie eine Frau zu fühlen. Nein, das gibt's nicht. Und diese Frage stellen wir uns. Wir wollen nicht etwa so, wir sind fest definiert und wir sind die kleine verrückte Gruppe. Bitte guckt unsere Interessen und Ideologien an. Wir stellen uns die Frage, okay, sag mir, wie fühlt sich eine Frau?
Ja, ich glaube auch, das ist so etwas, kann man jetzt keine Antwort drauf geben. Da hat jeder eine andere Antwort. Ich würde sagen, es ist irgendwie schon so ein Gefühl, dass man sich im Geschlecht zugehörig fühlen kann, aber das ist etwas, das die meisten sich gar nicht bewusst fragen, sondern halt einfach so hinnehmen als geben und sich nie ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen.
Queerness ist Auseinandersetzung. Also Queerness ist einfach Auseinandersetzung damit.
Es gibt auf jeden Fall noch offene Fragen, wie das wahrzunehmen ist, weil schon allein die Definition des Wortes scheint ja nicht ganz so einfach. Ja. Ich hätte mich natürlich gerne mit euch auch noch unterhalten, wie ihr das seht, wenn wir jetzt schon von Frauen und Männern reden, wie die auch sozusagen zusammenarbeiten können, wie die kooperieren können, wie das aussehen kann, wenn das nicht die Organisation Ehe sein muss, sondern ein anderes Modell sein kann. Ja. Das sind bestimmte Fragen, die wir uns nochmal anhören müssen. Ihr habt jetzt sozusagen jetzt ein bisschen dargelegt, was eure Motivation ist, dass ihr dort vor Ort seid. Gibt es noch was, dass ihr sagt, diesen Insta-Account besuchen, diese Webseite besuchen, wenn man wissen will, wie euer Kinoprogramm aussieht?
Ja, man kann, unser Insta heißt Queeres Kino 069, oder?
Queeres Kino 069.
Das ist auch unser Telegram-Name. Wir haben auch Facebook unter demselben Namen und an einer Website wird gerade gearbeitet. Die wird dann.
Okay, super. Das hört sich gut an. Also schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt.
Die Stunde ist verflogen.
Es gibt wie immer
danke dir.
Auf unserer Webseite polytopiamagazin.de diese Sendung zum Nachhören. Da könnt ihr nachhören. In den Shownotes, also in den Sendungsnotizen, werden wir natürlich auch noch die Links reinsetzen, dass ihr da hören könnt und nachlesen könnt, euch schlau machen könnt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch 16 Uhr hier bei Radio X. Bis dann.